Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich eröffne hiermit die ordentliche Hauptversammlung 2018 der Siemens AG und übernehme als Vorsitzender des Aufsichtsrats satzungsgemäß den Vorsitz. Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands möchte ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen und Ihnen für Ihr Kommen danken. Besonders begrüßen möchte ich die Mitglieder und Vertreter der Familie von Siemens sowie alle ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siemens AG. Mit der heutigen Hauptversammlung geht Siemens einen weiteren Schritt in seiner fortwährenden Erneuerung. Der Großteil der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat steht heute zur Wahl bzw. zur Wiederwahl an. Auch im Aufsichtsratsvorsitz steht im Anschluss an diese Hauptversammlung ein Wechsel an. Bevor ich auf die Arbeit des Aufsichtsrats im Einzelnen im zurückliegenden Geschäftsjahr eingehe, möchte ich noch einige notwendige Formalien erklären. Der Aufsichtsrat und der Vorstand sind zur heutigen Hauptversammlung vollständig erschienen. Mit der notariellen Niederschrift ist Notar Dr. Tillmann Götte betraut. Die Einberufung der Hauptversammlung wurde mit der vollständigen Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen der Verwaltung form- und fristgerecht im Bundesanzeiger vom 5. Dezember 2017 bekannt gemacht. Sie ist im Internet einsehbar und liegt zusammen mit den anderen vorzulegenden Unterlagen an den Wortmeldetischen aus. Zum Versammlungsraum im rechtlichen Sinne gehören die den Aktionären zugänglichen Bereiche der Olympiahalle diesseits der Eingangskontrolle einschließlich des angeschlossenen Zeltes. Die gesamte heutige Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre live über das Internet sowie auf Monitoren und Lautsprechern im Versammlungsgebäude einschließlich des Backoffice-Bereichs übertragen. Bis zum Beginn der Generaldebatte übertragen wir die Hauptversammlung darüber hinaus für sonstige Interessierte über das Internet und teilweise auch im Fernsehen. Bis zum Ende der Generaldebatte haben Aktionäre, die über das Internet zugeschaltet sind und sich rechtzeitig angemeldet haben, noch die Möglichkeit zu Änderungen bezüglich ihrer Briefwahl, ihrer Vollmachten beziehungsweise Weisungen. Das Teilnehmerverzeichnis wird bis zum Ende der Hauptversammlung laufend aktualisiert. Es kann von Aktionären und Aktionärsvertretern im oberen Gang an den Informationsständen auf Computerbildschirmen eingesehen werden. Ich komme nun zu Punkt 1 der Tagesordnung, der Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss mit zusammengefasstem Lagebericht über die Siemens AG und den Konzern zum 30. September 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des Corporate Governance Berichts zum Geschäftsjahr 2016-2017. Den ausführlichen Bericht des Aufsichtsrats finden Sie im Geschäftsbericht. Ich beschränke mich hier auf einige wesentliche Punkte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Geschäftsjahr 2017 konnte Siemens seine Ergebnisse erneut deutlich verbessern. Vor diesem Hintergrund schlägt Siemens Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, eine erneut erhöhte Dividende von 3,70 Euro vor. Bezogen auf den Schlusskurs zum 30. September 2017 beträgt die Dividendenrendite 3,1%. Die Siemens-Aktie ist und bleibt damit eine sehr attraktive Investition. Seit mehreren Jahren in Folge schneidet Siemens nunmehr sehr überzeugend ab. Der Weg war nicht immer einfach, doch der Erfolg gibt uns recht. Die strukturellen Veränderungen und die personellen Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit haben sich bewährt und als richtig herausgestellt. allen, die hieran mitgewirkt haben, möchte ich für ihr unermüdliches Engagement danken, besonders dem Vorstand, den Führungskräften, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den Mitarbeitervertretern. Den Mitgliedern des noch amtierenden Aufsichtsrats möchte ich ebenfalls für das Erreichte danken, insbesondere Herrn Gaul, Frau Sabanschi, Herrn Mestralé sowie Frau Wankel und Herrn Boulduan, die nach der heutigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden werden. Michael Gaul war 10 Jahre lang Vorsitzender des Prüfungsausschusses. In enger Abstimmung mit dem Vorstand und insbesondere dem Finanzvorstand stellte er sicher, dass das Zahlenwerk von Siemens für Qualität und Verlässlichkeit steht. Michael Gaul trug wesentlich zur Aufarbeitung der Korruptionsaffäre bei. Heute gilt wieder, nur saubere Geschäfte von Siemens sind Siemens-Geschäfte. Und der Weg, den Siemens dorthin wählte, wird inzwischen in Lehrbüchern als Musterbeispiel angeführt. Vielen Dank, lieber Michael. Güler Sabanschi bereicherte die Arbeit des Aufsichtsrats in den letzten Jahren mit ihren wertvollen Erfahrungen aus der Leitung eines international tätigen Familienunternehmens, ebenso wie durch aufschlussreiche Einblicke in den für Siemens so wichtigen Markt Türkei. Çok Teşekkürler. Gérard Mestralé ist einer der großen Kenner der internationalen Energiewirtschaft. Immer wieder gab er bei Siemens in entscheidenden Momenten kluge Ratschläge zu diesem für das Unternehmen so wichtigen Geschäftsfeld. Merci beaucoup, Gérard. Vielen Dank. Nicht zuletzt auch Ihnen, liebe Frau Wankel und sehr geehrter Herr Boulduan, für Ihren Beitrag zu einer konstruktiven Zusammenarbeit im Aufsichtsrat zwischen Anteilseigner und Arbeitnehmervertretern. In diesen Dank möchte ich auch selbstverständlich Herrn Hartung mit einschließen, der bereits am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. In meinen Augen liegt im konstruktiven Zusammenspiel von Kapital- und Arbeitnehmerseite zum Wohl des Unternehmens die große Stärke der deutschen Mitbestimmung. Dies ist und war eine Erfolgsgeschichte, so hoffe ich, und wird sich auch angesichts der größer werdenden Herausforderungen bewähren. Eine dieser Herausforderungen ist uns heute bekannt. Der Markt für die fossile Stromerzeugung erlebt seit einigen Jahren einen tiefgreifenden Wandel. Die Nachfrage ist dramatisch eingebrochen. Es handelt sich dabei nicht um eine zyklische Abschwächung, sondern um tiefgreifende strukturelle Veränderungen. Siemens hat die notwendigen, wenn auch schmerzhaften Schritte eingeleitet. Das Geschäft mit der fossilen Stromerzeugung dauerhaft auf eine gesunde Basis zu stellen. Dass an den geplanten Anpassungen menschliche Schicksale hängen, ist auch der Unternehmensführung schmerzlich bewusst. Wir verstehen die Betroffenheit der Mitarbeiter und werden mit den Sozialpartnern alles daran setzen, gute und faire Lösungen zu finden, die für den jeweiligen Einzelfall das Beste sind. Jede Veränderung, die nicht auf Anhieb, Globalisierung und technische Fortschritte wie die Digitalisierung, erneuerbare Energien und die Elektromobilität werden in den kommenden Jahren weitere große Veränderungen mit sich bringen. Wir sprechen von der 4. industriellen Revolution. Es werden Arbeitsplätze wegfallen, aber es werden auch mindestens genauso viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das war bei den vorangegangenen industriellen Revolutionen so und das wird auch bei dieser so sein. Dabei wird es aber zeitliche Verzögerungen geben und ein Teil der neuen Arbeitsplätze setzt Qualifikationen voraus, die die bisherigen Stelleninhaber teilweise nicht haben. Jede Veränderung, die nicht auf Anhieb nachvollziehbar ist, führt zu Verunsicherung und Angst. Die Tendenz zu Extremismus und Populismus ist in Deutschland sowie in anderen Ländern deshalb in der letzten Zeit deutlich gestiegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber insgesamt gibt es viel mehr Chancen als Risiken und wir dürfen mit Optimismus in die Zukunft schauen. Und das gilt besonders für Siemens. Durch die Aufstellung seiner Geschäfte ist das Unternehmen gut auf die anstehenden Veränderungen vorbereitet. Auch der neue Aufsichtsrat, dessen Mitglieder heute gewählt werden sollen, wird die Weiterentwicklung des Konzerns effektiv begleiten, fördern und überwachen. Nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes wurden die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer am 5. Oktober 2017 mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung gewählt. Auf Seiten der Anteilseignervertreter wurden Nikola Leibinger-Kammüller, Jim Hagemann-Snabe und Werner Wenning in der Hauptversammlung im Januar 2016 bereits für eine Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2021 wiedergewählt. Die Vorschläge für die heute zu wählenden Vertreter der Aktionäre stützen sich auf Empfehlungen des Nominierungsausschusses. Die Aufsichtsratsmitglieder Michael Diekmann, Norbert Reithofer, Nathalie von Siemens sollen für eine weitere Amtszeit bestellt werden. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat beschlossen, 4 neue Aufsichtsratsmitglieder als Vertreter der Aktionäre zur Wahl vorzuschlagen. Ich stelle sie Ihnen kurz vor. Herr Dr. Werner Brandt ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der RWE AG sowie der ProSiebenSat.1 SE. Bis 2014 war er Finanzvorstand der SAP AG. Herr Brandt verfügt über eine herausragende Expertise in Fragen der Rechnungslegung und Abschlussprüfung sowie in der Führung von Unternehmen mit digitalen Geschäften. Im neu gewählten Aufsichtsrat soll er den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen. Herr Benoit Potier ist Präsident und Vorstandsvorsitzender der Air Liquide SA in Paris. Er ist einer der profiliertesten und erfahrensten Industrielenker Frankreichs und Europas sowie Präsident des European Roundtable of Industrialists, dem Verband von Europas führenden international tätigen Unternehmen. Benoit. Dame Minou Shafik ist Direktorin der London School of Economics. Sie war zuvor in Führungspositionen bei der Weltbank sowie als Vizedirektorin des Internationalen Währungsfonds und als stellvertretende Gouverneurin der Bank of England tätig. Frau Shafik verfügt daher über ein ausgezeichnetes Verständnis der Veränderungen und Chancen in den Weltmärkten, gerade auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften. Minou. Herr Matthias Zachert ist Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG. Er verfügt unter anderem in der Prozessindustrie, in Finanzthemen und im Gesundheitssektor über ausgezeichnete Expertise. Mit Herrn Zachert wird sich darüber hinaus der Aufsichtsrat weiter verjüngen. Das ist aber nicht das einzige Kriterium gewesen, Matthias. Mit den vorgestellten Kandidatinnen und Kandidaten konnten wir international renommierte Topmanager und starke Persönlichkeiten gewinnen, die umfassende Kenntnisse mitbringen und das Profil des Aufsichtsrats weiter stärken werden. Wandel und Kontinuität stehen im Gremium in guter Balance. Eine neue Generation rückt nach. Ich freue mich, dass mit Herrn Jim Snabe auch ein sehr guter Kandidat für die Nachfolge im Vorsitz des Aufsichtsrats zur Wahl steht. Jim Snabe wird Siemens dabei unterstützen, die Chancen der Digitalisierung konsequent zu nutzen. Ihnen und allen Mitgliedern des künftigen neu zusammengesetzten Aufsichtsrats wünsche ich eine gute, produktive Zusammenarbeit und eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Siemens scheint für die Zukunft gut gerüstet. Darüber dürfen wir uns sehr freuen. Dennoch besteht kein Grund zu Überheblichkeit. Wir wissen, wie schnell die Dinge sich ändern können. Viele werden sich von Ihnen erinnern, dass es für Siemens auch schlechtere Zeiten gab. Je besser wir die Gründe für die heutige Stabilität des Unternehmens verstehen, desto klarer ergibt sich der Weg für eine gesunde Weiterentwicklung. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Siemens immer versucht hat, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dies gilt auch für die jüngste Firmengeschichte. Die Korruptionsaffäre, die in den Jahren 2006 und 2007 ans Licht kam, ist aber eine der Schlüsselerfahrungen. Die damalige Krise war für Siemens gefährlich, sogar existenzgefährdend. Es drohten drastische Konsequenzen. Der weltweite Ausschluss von Geschäften mit öffentlichen Auftraggebern, gewaltige Strafzahlungen, Reputationsverlust und die Zerschlagung des Unternehmens. Auch bestand die Gefahr, dass die Krise so viel Ressourcen und Aufmerksamkeit verschlingen würde, dass das Unternehmen geschäftlich und technologisch den Anschluss verlieren würde. Es gelang damals, diese Bedrohungen abzuwenden und die Compliance-Affäre als Chance für einen sauberen Neuanfang zu nutzen. Die Personal- und Strukturveränderungen infolge der Krise setzten Kräfte frei, die zum heutigen Erfolg entscheidend mit beigetragen haben. Eine weitere Schlüsselerfahrung der jüngeren Vergangenheit, aus der Siemens Lehren zog, ist der Niedergang des Telekommunikationsgeschäftes. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern. Noch in der Zeit 1990-2000 war Siemens Weltmarktführer in den zentralen Vermittlungsanlagen. Nach 150 erfolgreichen Jahren in diesem Geschäft konnte sich niemand vorstellen, dass es jemals anders sein würde. Man glaubte als führender Spieler in diesem Markt unangreifbar zu sein. Wenn es neue technologische Entwicklungen gab, dann kamen sie mit Sicherheit aus dem Hause Siemens. Trotz eines Angebots der Gründer aus dem Silicon Valley war das Siemens-Management Anfang der 90er Jahre nicht bereit, in ein Start-up zu investieren, das dezentrale Kommunikationslösungen entwickelte. Bei diesem Start-up handelt es sich um Cisco. Die Konsequenzen sind allen bekannt. Siemens verlor damals als Marktführer das Gespür für die sich wandelnde Nachfrage. Man arbeitete zu eng mit staatlichen Post- und Telekommunikationsgesellschaften zusammen und wusste zu wenig über die Bedürfnisse der Endkunden. Diese waren durch die damals staatlichen Monopolisten seit Jahrzehnten gegängelt worden und warteten nur darauf, durch flexiblere Angebote und günstigere Preise all die Dinge zu nutzen, die die neuen Kommunikationstechnologien ermöglichten. Dies war für uns eine einschneidende Erfahrung. Ich sage das nicht als Kritik. Wer weiß, wie wir selbst damals entschieden hätten? Und wer weiß, was man in 10 oder 20 Jahren über unsere Entscheidungen heute sagen wird? Jedem bei Siemens ist allerdings klar, dass das Unternehmen nie wieder einen Paradigmenwechsel unterschätzen oder versäumen darf. Wachstum am Stammgeschäft ist wichtig und richtig, aber wir müssen immer über den Tellerrand gucken. Wir müssen unsere Geschäfte ständig hinterfragen und weiterentwickeln. Dieses Umdenken hat der Vorstand in den letzten Jahren vorangetrieben. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand dabei tatkräftig unterstützt, um die kontinuierliche Neuerfindung von Siemens im Unternehmen zu verankern. Drei Wege standen dabei im Vordergrund. Erstens, zur Sicherung seiner Zukunft muss ein Unternehmen wie Siemens kalkulierte Risiken eingehen und dabei strategische Richtungsentscheidungen fällen, die seine Kerngeschäfte herausfordern und weiterentwickeln. Der Aufsichtsrat ermutigt den Vorstand deshalb kontinuierlich, bei Investitionsentscheidungen altbekannte Pfade zu verlassen und grundlegend neue Geschäfte zu erschließen. Er fördert eine Diskussionskultur, in der große Zukäufe nicht nur als Milliardenausgaben, sondern als Mittel zur Entwicklung von Zukunftsgeschäften begriffen werden. Und er bestärkt das Management darin, immer wieder die Perspektive des Kunden einzunehmen und ausgehend von seinen Bedürfnissen Siemens weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund trafen der Vorstand und der Aufsichtsrat weitgehende Entscheidungen, die sich aus heutiger Sicht als richtig herausgestellt haben. So waren die Akquisition des amerikanischen Industriesoftwareunternehmens UGS im Jahr 2007 und von 3 Unternehmen der medizinischen Diagnostik in den Jahren 2006 und 2008 weitreichende Schritte, die damals kritisch hinterfragt wurden, auch in der Integrierung in Siemens zu Beginn zu Problemen führten, aber durch die sich für Siemens völlig neue Geschäftsfelder erschlossen. Siemens Healthineers hat heute neben seiner weltweit führenden Rolle in den bildgebenden Verfahren eine hervorragende Position in der Labordiagnostik, was die effiziente Nutzung von Daten aus beiden Bereichen begünstigt. Im Falle der Industriesoftware hat sich der Aufsichtsrat seit der Akquisition von UGS kontinuierlich die Softwarestrategie des Unternehmens erläutern lassen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahrzehnt für über 10 Milliarden Euro Zukäufe getätigt, die die Softwareposition von Siemens gestärkt haben. Heute kann Siemens das weltweit umfassendste Portfolio von Softwarelösungen für die Produktentwicklung, die Produkt- und Produktionssimulation und die Integration der Produktionsautomatisierung anbieten. Unter anderem dadurch ist das Unternehmen in der industriellen Digitalisierung und beim integrierten Ansatz der Elektrifizierung, der Automatisierung und der Digitalisierung weltweit führend. Hierum beneiden uns viele Wettbewerber. Zweitens, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Gefahren für die eigenen Geschäfte zu erkennen und diese weiterzuentwickeln, darf ein Unternehmen wie Siemens sich nicht nur mit den gewohnten Konkurrenten, den üblichen Verdächtigen vergleichen. Es muss auch mögliche neue Wettbewerber erkennen, Unternehmen, deren Technologien für Siemens bedrohlich sein können, wie zum Beispiel die großen Digitalunternehmen der amerikanischen Westküste und Asiens. Wie schnell aus Siegern von gestern oder heute die Verlierer von morgen werden können, zeigt das Schicksal einiger weltbekannter Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren. Die erfolgreichen Mobilfonhersteller der ersten Stunde, wie zum Beispiel Nokia und BlackBerry, verpassten die Smartphone-Revolution. IT-Unternehmen der ersten Stunde, ich will ja keine Namen erwähnen, verpassten den Paradigmenwechsel zur Cloud. Der Aufsichtsrat fördert deshalb eine Sicht auf Siemens, die über den Vergleich mit traditionellen Konkurrenten und Wettbewerbern hinausgeht. Siemens wird auch in Zukunft die besten physischen Produkte herstellen. Doch in Zeiten der Digitalisierung und der zunehmenden Bedeutung der Nutzung von Daten reicht das nicht mehr aus. Siemens muss auch die zugehörige Software und die digitalen Plattformen anbieten. Deshalb investieren wir in Software und deshalb investieren wir auch in unsere Industrie-Cloud MindSphere, die für alle unsere Kunden und Partner und Freunde offen ist. In der Änderung der Satzung der Siemens AG, über die Sie heute beschließen, schlägt sich diese Weiterentwicklung unserer Geschäftsinhalte in Richtung Digitalisierung nieder. Der Unternehmensgegenstand soll fortan unter anderem auch Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologien ausdrücklich mit einschließen, wie zum Beispiel elektronische Datenverarbeitung, Übertragung, Software, Plattformen und selbstlernende Systeme. Um auf die lange, und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt, um auf die lange Frist bestehen zu können, muss ein Unternehmen wie Siemens weit in die Zukunft blicken. Es muss ein Frühwarnsystem für Paradigmenwechsel aufbauen, die seine Geschäfte mittel- und langfristig beeinflussen. Heutzutage diskutiert der Aufsichtsrat deswegen regelmäßig mit dem Vorstand über anstehende Umbrüche in den Geschäftsfeldern von Siemens und fragt nach Maßnahmen, die die Früherkennung neuer Trends sicherstellen. Mit dem Siemens Technology and Innovation Council, dem STIC, wurde ein hochkarätiges Gremium von absoluten Spitzenwissenschaftlern aus aller Welt gegründet, Nobelpreisträger, den Chefs der größten Universitäten der Welt. Es wird von Peter Gruß, dem früheren Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft und dem ehemaligen Aufsichtsratmitglied von Siemens, angeführt. Der STIC berät Vorstand und Aufsichtsrat kontinuierlich zu neuesten technologischen und wissenschaftlichen Entwicklungen und ergänzt so die internationale Geschäftserfahrung von Vorstand und Aufsichtsrat in exzellenter Weise. Auch mit der neuen Start-up-Einheit Next 47, die von einem erfahrenen Venture Capital Investor geführt wird und weltweit sich vernetzt mit jungen Unternehmen, sind wir in Kontakt mit Unternehmen, die neue Geschäftschancen wahrnehmen oder traditionelle Geschäfte von Siemens angreifen wollen. Insgesamt gesehen durch all diese Maßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir uns kurz- und mittelfristig behaupten und auch die Fähigkeit besetzen, uns in einer Welt voller Umbrüche, von der wir wissen, dass sie immer stärker werden, dass wir in dieser Welt bestehen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, mit dieser Hauptversammlung geht für mich eine aufregende Reise zu Ende. Ich war 15 Jahre lang im Aufsichtsrat von Siemens, davon 11 Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist immerhin fast ein Zehntel in der langen Lebensgeschichte dieses Unternehmens. Diese Jahre haben mich geprägt. Es gab Höhen und Tiefen, existenzbedrohende Momente, ebenso wie große Erfolge. Es gab Kritik, ebenso wie Lob. Ich freue mich, Siemens heute in guter Verfassung zu hinterlassen. Technologisch stark, wettbewerbsfähig und nachhaltig. Und ich möchte mich ausdrücklich bei all denen bedanken, die hierbei mitgewirkt haben und die mich auf diesem Weg begleitet haben. Für mich war es stets eine Ehre, diesem faszinierenden Unternehmen zu dienen. Einem Unternehmen, dem ich mich immer verbunden fühlen werde. Einem Unternehmen, dem die Zukunft gehört. Der Siemens AG und allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich von Herzen Erfolg, Glück und Gottes Segen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Krömme. Das ist heute ein ganz besonderer Tag für Sie. Ihr letzter Tag als Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG. Sie haben 15 Jahre lang das Unternehmen umsichtig begleitet. Erst als Mitglied des Aufsichtsrats, dann 11 Jahre lang als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Und das war eine wahrlich bewegte Zeit. Denken wir nur an den Korruptionsskandal bei Siemens, den wir so vornehm manchmal als Compliance-Krise bezeichnen. In Wirklichkeit war es eine existenzielle Krise des Unternehmens. Sie war existenziell, nicht wegen Geld, nicht wegen der Milliarden, die es verschlungen hatte, sondern es war existenziell, weil das Unternehmen am Abgrund stand und Gefahr lief, die Lizenz zum Geschäfte machen, nach über 150 Jahren zu verlieren. Darum, meine Damen und Herren, ging es bei diesem Thema. Oder denken wir nur an den Sommer 2013, in dem das Unternehmen wieder an einem Abgrund stand. Diesmal nicht wegen rechtlicher oder ordnungspolitischer, sondern in unternehmerischer Hinsicht. Hochfrequente Strategiewechsel, Innovationsschwäche und kostspielige Projektbelastungen drängten das Unternehmen in die Abstiegszone. Siemens drohte den Anschluss an seine Mitbewerber zu verlieren. Und bei der Einlassung, dass hier etwas passieren müsse, da zogen alle Beteiligten zwar an einem Strang, allerdings manchmal in eine diametral andere Richtung. Das passierte auch unter Verwendung von Methoden, die man vielleicht heute als alternative Facts oder gar Fake News bezeichnen würde. Lieber Herr Dr. Kramme, Sie haben entschlossen diese Entwicklungen korrigiert und haben dabei auch nicht immer Beifall geerntet. Oder denken wir daran, dass nur wenige Monate nach dem unternehmerischen Neuanfang der Vorstand Ihnen mit der Vision 2020 eine Unternehmensstrategie präsentiert hat, die in der Unternehmensgeschichte ihresgleichen suchte und nicht fand. Ein Strategiekonzept, bei dem kaum ein Stein auf dem anderen blieb und das beachtliche Risiken in sich barg. Lieber Herr Dr. Kramme, Sie haben in diesen Zeiten Mut bewiesen. Sehr viel Mut. Sie sind hohe Risiken eingegangen in einer Zeit, in der Ihr Vermächtnis zu beschreiben war. Sie haben die Vision 2020 nicht umgesetzt. Das war nicht Ihre Aufgabe. Aber Sie haben sie ermöglicht. Deshalb ist der heutige Erfolg des Unternehmens auch Ihr Erfolg. Und Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Ich möchte Ihnen deshalb im Namen aller Siemens-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Namen des Vorstandes herzlich dafür danken. Dankeschön möchte ich auch sagen, Ihnen sagen, für das Vertrauen, die Beratung. Und es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, auch für die Geduld, die Sie mir entgegengebracht haben. Das war in Einzelfällen bestimmt nicht immer einfach. Sie haben unserem Unternehmen sehr gedient. Bedanken möchte ich mich auch bei den anderen scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern, Herrn Dr. Gaul, lieber Michael. Du warst ein hervorragender, aber auch ein sehr kritischer Prüfungsausschussvorsitzender. Davon haben aber alle, ich betone alle im Unternehmen, profitiert. Für mich aber warst du viel mehr. Ein stets verlässlicher Weggefährte, der immer ein offenes Ohr hatte und immer eine Lösung fand. Der Neubeginn der unternehmerischen Ausrichtung im Sommer 2013 wäre ohne dich nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Frau Sabanci, lieber Herr Mestrali, Herr Boldwan und mit Ihnen, liebe Frau Wankel, verlieren wir eine Aufsichtsrätin auf der Arbeitnehmerseite, wie man sich sie wünscht. Hart und mit scharfem Sinn, aber immer fair und lösungsorientiert. Ich denke nur an die Telekommunikationsgeschichten bei NSN und SEN, die weiß Gott alles andere als einfach waren. Vielleicht können wir Ihnen jetzt alle zusammen einen unvergesslichen Applaus bereiten. Nun wird es auch einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats geben, und ohne der Wahl vorgreifen zu wollen, kann ich, glaube ich, schon sagen, lieber Herr Snabe, lieber Jim, freue mich auf unsere Zusammenarbeit, viel Erfolg und noch einmal herzlich willkommen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Aufsichtsratsmitglieder, die heute im Lauf des Tages noch gewählt werden. Und nun, meine Damen und Herren, möchte ich Sie alle begrüßen, die Siemens-Familie, alle ehemaligen aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses, die Vertreter der Medien und natürlich ganz besonders die Aktionärinnen und Aktionäre und natürlich meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand und besonders auch die neuen Cedric Neike und Michael Senn, die auch, lieber Herr Dr. Kromm, im Vorstand das Durchschnittsalter merklich gesenkt haben. Ich möchte Sie heute über unser Unternehmen informieren. Und das tue ich sehr, sehr gerne. Ich tue das deshalb so gerne, weil wir auch im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben konnten. 2017 war das operativ stärkste Jahr der 170-jährigen Firmengeschichte. Und es folgte einem Jahr 2016, das bereits in dieser operativen Ertragskraft ein Rekordjahr war. Heute haben wir die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Und ich glaube auch, dass sich der Auftakt dieses Geschäftsjahres durchaus sehen lassen kann, ganz besonders, wenn wir unsere Zahlen mit denen der Wettbewerber vergleichen. 2017 ist uns vieles gelungen. Wir haben beim Umsatz um gute 4% auf 83 Milliarden Euro zulegen können. Und dieses Umsatzwachstum wird weiter anhalten. Wir konnten unser Ergebnis pro Aktie um mehr als 10% steigern. Der Gewinn nach Steuern stieg sogar um 11%. Meine Damen und Herren, wir haben unsere im Laufe des Jahres zweimal angehobene Jahresprognose in allen Punkten erfüllt. Und wir erreichten etwas, worauf wir 17 Jahre lang warten mussten. Nach 17 Jahren, im März 2017, erreichte unser Aktienkurs ein neues Allzeithoch mit 133,20 Euro. Aber wir haben das vergangene Geschäftsjahr nicht nur genutzt, um unsere Ertragskraft zu steigern. Wir haben auch hart gearbeitet, um neue Aufträge zu gewinnen. Und es hat sich gelohnt. Der Einsatz hat sich gelohnt. Siemens hat heute Bestellungen im Wert von 128 Milliarden Euro in den Büchern. Das ist so viel wie nie zuvor. Gleichzeitig haben wir strategisch viele Weichen gestellt. Und wir führten unser Windgeschäft mit der spanischen Gamesa zusammen. Damit entstand der weltweit größte Hersteller von erneuerbaren Energien mit einer installierten Basis von 83 Gigawatt, 83.000 Megawatt und einem Auftragsbestand von mehr als 20 Milliarden Euro. Diese Daten- und Informationsreichtümer dieser Windparks sind eine hervorragende Chance, um unser Service- und Geschäftsmodell neu zu bauen und damit Wert zu generieren für unsere Kunden und damit auch für unsere Aktionäre. Und meine Damen und Herren, bei solchen Zusammenschlüssen denken wir langfristig, handeln wir langfristig. Denn der Markt für erneuerbare Energien durchläuft eine Konsolidierungsphase. Und nur wer durch Technologieführerschaft die Marktposition ausbauen und die Kosten senken kann, wird am Ende in diesem langfristig attraktiven Markt auch bestehen und eine führende Rolle spielen können. Auch wenn wir selbstkritisch einräumen müssen, dass die bisherige Entwicklung des Gemeinschaftsunternehmens noch große Potenziale ungenutzt ließ, so sind wir doch davon überzeugt, dass wir mit Siemens Gamesa ein hervorragendes Unternehmen geschaffen hat, das die Konsolidierung dieser Branche aktiv gestalten und entscheidend ändern wird. Ähnlich verhält es sich auch im Mobilitätsgeschäft. In diesem Wachstumsmarkt ist durch den Zusammenschluss der chinesischen Zughersteller ein dominanter Wettbewerber in der Welt entstanden, der seine globalen Ansprüche bereits auch sehr deutlich gezeigt hat. Unsere Antwort darauf ist Siemens Alstom. Ein moderner, ein innovativer europäischer Mobilitätsanbieter mit globaler Reichweite. Siemens geht in ausgezeichneter Verfassung in dieses Joint Venture. Und zwar in jeder Beziehung. Unser Produktspektrum ist stark, Ertrags- und Innovationskraft sind robust. Auch deshalb, weil die Signaltechnik und die digitale Mobilität in der Strategie fest verankert sind. Und zusammen mit unserem französischen Partner erreichen wir damit die kritische Größe, um im Markt gegen jeden, und ich betone gegen jeden, Wettbewerber langfristig bestehen zu können. Auch mit dem für das erste Halbjahr geplanten Börsengang der Siemens Healthineers liegen wir voll im Plan. Damit legen wir den Grundstein für die weitere Stärkung unserer Gesundheitstechnik. In wenigen Jahrzehnten wird die Weltbevölkerung 10, 11, 12 Milliarden Menschen haben. Diese Menschen benötigen Zugang zu guter, zu bezahlbarer und zu effizienter Gesundheitsversorgung. Ich halte das im Übrigen für ein Grundrecht der zivilisierten Menschheit. Die Weltbevölkerung wächst aber nicht nur, auch die Lebenserwartung steigt. Und die Ansprüche an Gesundheit, an Fitness werden immer stärker. Und auch davon kann die Siemens Gesundheitstechnik erheblich profitieren und sich als Gesundheitsunternehmen der Zukunft fest etablieren. Siemens Healthineers, Siemens Alstom, Siemens Gamesa. Was haben diese drei Unternehmen gemeinsam? Sie haben eine starke Marktposition in Zukunftsmärkten. Sie haben mit ihrer strategischen Ausrichtung exzellente Chancen, diese Märkte zu prägen. Sie verfügen über alle unternehmerischen Ressourcen, um mit den Allerbesten mitzuhalten oder gar die Allerbesten zu sein. Und an allen drei Unternehmen halten wir die Mehrheit. Und der Name Siemens steht im Wortsinne bei allen dreien an erster Stelle. Denn die Marke Siemens, sie öffnet die Türen in aller Welt. Sie steht für Vertrauen, für Zuverlässigkeit, für Ingenieurskunst, Innovation und wieder, und das ist mir ganz besonders wichtig, und wieder für die Nähe am Kunden. Und je stärker wir die lokale Globalisierung unserer Geschäfte vorantreiben, desto angesehener ist sie bei unseren Kunden und unseren internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Gesellschaften in aller Welt. Meine Damen und Herren, das Geschäftsjahr 2017 war reich, wirklich reich an Höhepunkten. Ich möchte heute exemplarisch nur einige großartige Leistungen erwähnen. Zum Beispiel ein ganz richtungsweisendes Beispiel für die Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Adidas bei der sogenannten Speed Factory. Mit Hilfe des sogenannten digitalen Zwillings, also einem digitalen Abbild der Fabrik, kann zukünftig der gesamte Fertigungsprozess simuliert, getestet und optimiert werden. Und für Adidas bedeutet das flexible, effiziente und ressourcenschonende Fertigungen auch dort, wo man bisher wegen hoher Lohn- und Arbeitskosten nicht wettbewerbsfähig war. Für den Endkunden bedeutet das Sportschuhe nach Maß in kürzester Zeit geliefert. Und für uns bedeutet das ein Leuchtturmprojekt für die digitale Fabrik mit einer der renommiertesten Marken dieser Welt. Sehr stolz, wirklich sehr stolz bin ich auch darauf, dass wir von den Vereinigten Arabischen Emiraten den Zuschlag zur Technologiepartnerschaft für die Weltausstellung Dubai Expo 2020 gewonnen haben. Wir haben uns hier gegen die renommiertesten Softwareunternehmen aus aller Welt durchgesetzt. Unser Betriebssystem für das Internet der Dinge, wir nennen sie MindSphere, wird den Betrieb der Expo für die gesamte kritische Infrastruktur dort entsprechend koordinieren. Richtig stolz können wir auch sein auf die Leistungsfähigkeit unserer Mobilitätsgeschäfte. Wir haben den ICE4, also die neueste Generation der Hochgeschwindigkeitszüge, pünktlich, und ich betone pünktlich, an den Start gebracht und unsere Kunden ausgeliefert. Und wir haben einige sehr lukrative Aufträge buchen können, zum Beispiel die Erweiterung der Blue Line in Bangkok oder auch die 57 Mireo-Züge, die als S-Bahn-Züge im Rhein-Neckar-Raum für die DB-Regio fahren werden. Erfolge kommen nicht von ungefähr. Sie sind das Ergebnis guter und harter Arbeit. Und deshalb möchte ich im Namen des Vorstands und des gesamten Führungsteams bei Siemens dafür unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern in aller Welt herzlich für das Vertrauen und für den Einsatz danken. Meine Damen und Herren, liebe Aktionäre, vor fast 4 Jahren, im Mai 2014, haben wir das Strategieprogramm Vision 2020 vorgestellt und 7 Hauptziele definiert. Sie reichten von der stringenten Unternehmensführung über die Stärkung des Portfolios bis hin zu einer eigentümerorientierten Unternehmenskultur. Viele waren skeptisch, manche ängstlich und wenige optimistisch. Das war verständlich. Nach Jahren von Skandalen, Pleiten, Pech und Pannen sowie vielfach wechselnden Prioritäten waren die Menschen müde und orientierungslos. Wir benötigten eine Beruhigung des Unternehmens. Aber Beruhigung im Sinne eben von Richtung geben und nicht zum Stillstand kommen. Heute können wir sagen, die Vision ist Realität geworden. Wir haben die Ziele der Vision 2020 in weiten Teilen bereits erreicht. Siemens ist so stark wie nie zuvor. Wir haben uns in praktisch allen wichtigen Merkmalen verbessert. Bei der Verlässlichkeit. Wir haben unsere Geschäftsprognosen seither 4 Jahre lang hintereinander jedes Mal erfüllt. Es gibt kaum ein Unternehmen in der Branche, das dies von sich behaupten kann. Beim Wachstum. Zeiten jahrelanger Stagnation, so bei 75, 76, 77, 75 Milliarden, wächst Siemens wieder. Es wächst nachhaltig und es wächst profitabel. Übrigens auch in Deutschland. Oder bei der Ertragskraft. Wir haben unsere Produktivität vor allem durch die Innovation ständig verbessert. Und viele, viele unserer ertragsschwachen Geschäfte selbst in Ordnung gebracht. Wir investieren kräftig und fokussiert in unsere schon guten und starken Geschäfte. Auch die Projektbelastungen sind auf historisch niedrigem Niveau. Und dort wollen wir sie auch halten. Das zahlt sich alles aus. Die Marge des industriellen Geschäfts konnten wir von 7,5% im Geschäftsjahr 2013 auf mittlerweile 11,2% im vergangenen Geschäftsjahr steigern. Und fast alle Divisionen haben sich signifikant verbessert. Und beim Nettoergebnis nach Steuern konnten wir in den vergangenen 4 Jahren 40% zulegen. Bei der Dividende. Wir haben die Dividende in den vergangenen 4 Jahren stetig erhöht. Wir schlagen Ihnen heute eine Dividende von 3,70 Euro vor. So viel Normaldividende pro Aktie hat es bei Siemens noch nie gegeben. Vom Unternehmenserfolg sollen aber auch die Mitarbeiter profitieren, die keine Führungskräfte sind. Deshalb haben wir im Geschäftsjahr 2015 das sogenannte Profit Sharing eingeführt, also die Teilhabe am Gewinn. In besonders guten Jahren reserviert Siemens dafür eine bestimmte Summe. Wenn diese Summe 400 Millionen Euro erreicht, kann sie an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb des Managements ausgeschüttet werden. Und das ist nun der Fall. Und wir werden bis zu 4.000 Euro ausschütten, die ein Mitarbeiter bekommen kann. Im März erfolgt die Ausschüttung überwiegend in Form von Siemens-Aktien. Und auch auf diese Weise möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen weltweit Dankeschön sagen für ihr Engagement. Und damit möchten wir sie auch stärker als Miteigentümer von Siemens einbinden. Aktuell haben 186.000 Kolleginnen und Kollegen bei Siemens Siemens-Aktien. Vor genau einem Jahr hatte ich Ihnen von einer Zahl von 165.000 berichtet. Also Sie sehen, auch hier bei der Eigentümerkultur sind wir gut vorangekommen. Und wir befragen auch regelmäßig anonymisiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um zu erfahren, wie sie Siemens sehen und wie es ihnen geht. Im vergangenen Jahr nahmen 210.000 Kolleginnen und Kollegen an der Mitarbeiterbefragung teil und haben uns ihre Meinung gesagt. Das ist eine unglaublich gute Teilnehmerquote. Und es gab nicht nur Zustimmung. Und das wäre ja auch ungewöhnlich. Aber die Zustimmung und die Mitarbeiterzufriedenheit, meine Damen und Herren, ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Ein Ergebnis möchte ich Ihnen dabei ganz besonders hervorheben, weil es zeigt, wie engagiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sind. 91% von diesen 210.000 Kolleginnen und Kollegen, 91% gaben an, zitiere, ich bin bereit, mich über das erwartete Maß hinaus einzubringen, um Siemens zum Erfolg zu verhelfen. Auch das zeigt, dass wir bei dem Mitarbeiterengagement auf dem richtigen Weg sind. Nun ist immer die Frage, wie sieht es denn bei der Kundenzufriedenheit aus? Ein ganz wichtiges Merkmal. Wir messen jetzt Kundenzufriedenheit anhand der sogenannten Weiterempfehlungsrate, also dem, wie wir das nennen, dem Net Promoter Score. Diese Zahl hat sich seit 2013 um sage und schreibe 55% verbessert. Und zufriedene Kunden, meine Damen und Herren, zufriedene Kunden bestellen wieder. Das ist eine gewaltige und eine wichtige Verbesserung, denn gerade in den heutigen Zeiten, in den Zeiten des digitalen Zeitalters, sind Partnerschaften, Ökosysteme für Kunden wichtiger denn je. Kunden suchen nach Partnern, die die Digitalisierung verstehen und ihnen helfen können, diese Technologien sinnvoll und nutzbringend auch in ihren Unternehmen einzuführen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionäre, das kann heute kein Unternehmen besser als Siemens. Wir beschäftigen inzwischen fast weltweit 25.000 Softwareingenieure und gehören zu den 10 größten Softwareunternehmen der Welt. Wir investieren jährlich 500 Millionen Euro für die Aus-, die Fort- und die Weiterbildung. Und es gibt keinen, und ich betone keinen Ausbildungsgang bei Siemens, bei dem digitale Fähigkeiten nicht wichtig sind. Mit 5,6 Milliarden Euro geben wir in diesem Jahr so viel Geld wie nie zuvor für Forschung und Entwicklung aus. Der Großteil geht in Automatisierung und Softwareentwicklung, also für die Schlüsselbausteine der Digitalisierung. Mit Kunden, Forschungsinstituten und unserer unabhängigen Start-up-Einheit Next 47 entwickeln wir neue Geschäftsideen. Und wir bauen strategische Partnerschaften mit den stärksten Unternehmen der Welt, wie etwa Amazon, Microsoft, IBM und anderen. Das sind führende Unternehmen dieser Welt. Die werden mit schwachen Partnern nicht kooperieren. Die suchen sich die Besten, die sie kriegen können. Unter anderem eben auch unser Haus. Und diese Investitionen beginnen sich auszuzahlen. Siemens ist der weltweit anerkannte Gestalter Kompetenz und Marktführer der industriellen Digitalisierung. Wir können wie kein anderes Unternehmen die virtuelle Welt der Software mit der realen Welt der Produktion verbinden. Wir können das in allen Geschäftsfeldern, von Industrie bis zur Infrastruktur. Und das System, das EAD, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, das, meine Damen und Herren, ist die gewinnende Formel der industriellen Revolution. Heute sind Innovation und Digitalisierung untrennbar miteinander verbunden. Innovation treibt Digitalisierung und Digitalisierung treibt die Innovation. Wir haben unseren Vorsprung in der industriellen Digitalisierung weiter ausgebaut und das zeigen im Grunde ja auch die Zahlen, wenn Sie zum Beispiel betrachten, dass der Umsatz in Software im letzten Geschäftsjahr um 20% auf über 5,2 Milliarden stieg, da meine ich, ist ein deutliches Zeichen des Erfolgs. Und mit diesem Ausbau unserer digitalen Plattformen, wie etwa unserem Flaggschiff, der MindSphere, kommen wir sehr gut voran. Wir erwarten, dass unsere Software und unsere digitalen Dienstleistungen weiterhin für solides, zweistelliges Wachstum stehen und das auch im Nahbereich generieren. Meine Damen und Herren, wir haben das weltbeste Portfolio der Industrie. Keiner unserer Wettbewerber kann Wertschöpfungskette von Produktentwicklung über Produktion bis hin zu Betrieb und Service so abbilden wie wir. Und es ist vor allem auch ein sehr großes Verdienst von Herrn Helmrich und seinem Team, der auch in Zeiten, in denen andere mit Marketingkampagnen Vorzüge gepriesen haben, ruhig geblieben ist und immer wusste, was die Kunden wollen und was der Wert unserer Produkte für diese Kunden ist. Und darauf kommt es an, und das ist wichtig. Der Kunde, meine Damen und Herren, steht im Zentrum unseres Handelns. Heute nutzen 170.000 Kunden unsere PLM-Software. Die Tendenz ist stark steigend. 29 der 30 weltgrößten Automobilhersteller verlassen sich auf diese Software. Egal, ob man Freude am Fahren hat oder Vorsprung durch Technik oder am Ende das Beste oder nichts will. Sie sind alle bei uns und, meine Damen und Herren, den 30. den kriegen wir auch noch. 18 der 20 Luft- und Raumfahrtunternehmen und 20 der größten Flugzeugmotorenhersteller der Welt nutzen unsere Industriesoftware. Hier geht es also um Branchen, in denen höchste Präzision, bedingungslose Qualität und beispiellose Innovation gefragt sind. Und damit ist Siemens gefragt. Meine Damen und Herren, ich bin natürlich von Siemens begeistert. Und die allermeisten unserer 386.000 Kolleginnen und Kollegen auch. Und wissen Sie eigentlich, dass Siemens mehr Mitarbeiter beschäftigt als Apple, Google, Microsoft und Facebook zusammen? Wussten Sie das? Nun, heute wissen Sie das. Beim Börsenwert sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, 6 Milliarden Gewinn mit 386.000 Kolleginnen und Kollegen zu erzielen, ist ein höherer gesellschaftlicher Wert als 6 Milliarden mit 70.000 Kolleginnen und Kollegen zu erzielen. Also wir sind begeistert. Ich sehe einige, die allermeisten von Ihnen hoffentlich auch. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht uns die Welt? Wie sieht die Welt unser Unternehmen, die Marke Siemens? Und vielleicht kennen Sie ja die amerikanische Wirtschaftszeitschrift Forbes, die typischerweise die mächtigsten Männer der Welt, die mächtigsten Frauen der Welt und andere Institutionen wählt. Und dieses Jahr hat Forbes auch 15.000 Meinungsbildner in 60 Ländern dieser Welt gefragt, welches Unternehmen denn das höchste Ansehen genießt. 2.000 der weltbesten Unternehmen standen zur Auswahl. Die Kriterien waren Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, soziales Engagement, das Ansehen als Arbeitgeber, die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Produkte. Es ging also um die Eigenschaften, die ein Unternehmen eigentlich zu einem Vorbild machen. Und auf der Leinwand sehen Sie, wie andere Unternehmen bewertet wurden. Zum Beispiel die Ikonen Apple als Nummer 7, Google immerhin Nummer 3. Und meine Damen und Herren, ich denke, Sie ahnen es schon, wer die Nummer 1 in dieser Umfrage war. Deswegen richtig. Siemens ist das angesehenste Unternehmen der Welt nach einer Befragung von Forbes mit 15.000 Menschen. Mit 15.000 Menschen überall auf der Welt. So sieht uns die Welt. So sieht sie uns in 60 Ländern. Sie sieht uns als Vorreiter, als Vordenker, als ein Unternehmen, das seiner Verantwortung gerecht wird und der Gesellschaft dient. Nun, wie sieht man uns denn in Deutschland? Hierzulande war der Eindruck zuletzt völlig anders. Ich spreche von der ausgeprägten öffentlichen Debatte über den Strukturwandel in der fossilen Kraftwerkstechnik und den sich daraus resultierenden Diskussionen und Konsequenzen. Nach einer langen Wartezeit sind wir nunmehr im Dialog mit den Arbeitnehmervertretern über dieses Thema. Wie Sie wissen, können Verhandlungen nur dann erfolgreich gestaltet werden, wenn man bis zum Ende des Dialoges auch Stillschweigen vereinbart. Und daran halten wir uns. Deshalb möchte ich heute nur so viel sagen. Wir werden hierzulande in den nächsten 2 bis 5 Jahren etwa 3.000 Stellen auf dem Gebiet der fossilen Kraftwerkstechnik verlieren. In 2 bis 5 Jahren. Der massive Rückgang der Nachfrage ist kein Siemens-spezifisches Problem. Es ist die Folge eines massiven weltweiten Marktrückgangs mit teilweise über 40% und Preisverfällen von über 30%. Das gilt für Deutschland im Besonderen, aber es gibt überall in der Welt. Es gibt praktisch keine Nachfrage mehr in Deutschland nach fossilen Kraftwerken. Ein Blick auf unsere Wettbewerber zeigt, dass wir im weltweiten Vergleich sogar noch deutlich besser abschneiden. Und Behauptungen, Hoffnungen, dass Standorte wie Offenbach, Erfurt, Leipzig, Mülheim und sogar Görlitz voll ausgelastet und profitabel seien, mögen eine Reminiszenz an die Vergangenheit sein, aber mit der heutigen Realität haben sie leider nichts mehr zu tun. Aber wir haben die große Chance. Wir haben die große Chance, in Deutschland die Zukunft zu gestalten. Wir werden im gleichen Zeitraum, in dem wir durch den Strukturwandel diese Arbeitsplätze verlieren werden, zwischen 12.000 und 14.000 Kolleginnen und Kollegen neu einstellen. Wir haben im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 8.600 Menschen bereits neu eingestellt, davon über 1.000 in Deutschland. Es geht vorwärts, es sind Möglichkeiten und wir müssen zusammen mit Umsicht und Requalifizierung für die meisten der Betroffenen Perspektiven schaffen. Ich verstehe jeden Mitarbeiter an den betroffenen Standorten, der sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz macht und um seine Zukunft. Auch jeden, der mir dies in unterschiedliche Weise mitteilt, der oder die sich für einen Standort einsetzt, mit voller Kraft. Das ist verständlich. Und genau deshalb war ich auch im Dezember in unserem Dampfturbinenkraftwerk in Görlitz, um zuzuhören und den Sachverhalt zu erklären. Aber es gibt leider eben auch andere, die eine für alle schwierige Situation ausnutzen und mit durchschaubarem Populismus ihre eigene Agenda verfolgen. Sie missbrauchen ernste Sorgen unserer betroffenen Kolleginnen und Kollegen für Schlagzeilen und Krawall. Das wird der Situation nicht gerecht und es ist vor allem keine Hilfe für die Betroffenen. Wir werden uns davon weder beirren noch provozieren lassen. Schon alleine deshalb nicht, weil wir zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gegeneinander, sondern miteinander kämpfen und uns gemeinsam einsetzen für Aufträge, für wegweisende Innovation, für Wachstum und letztlich für ein starkes Siemens. Mit Margenwahn oder gar Manchester-Kapitalismus hat das gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass nur ein starkes Unternehmen den Schwächeren helfen kann, den Schwächeren beistehen kann. Wenn man selber stark ist, kann man das tun. Die Schwachen, meine Damen und Herren, sind keine Hilfe für diejenigen, die diese Hilfe brauchen. Wir sind davon überzeugt, dass es auch weiterhin einen Weltmarkt für Gasturbinen geben kann und geben wird. Effiziente Gaskraftwerke sind wichtige Bestandteile und Bausteine einer jeden Energiewende. Wir wollen dabei eine führende Rolle spielen und deshalb investieren wir auch in den 3D-Druck von Turbinenschaufeln, in einen höheren Wirkungsgrad unserer Gasturbinen. Aber die Märkte werden kleiner werden und nicht in Europa sein, sondern in Amerika, in China und im Mittleren Osten. Meine Damen und Herren, für mich heißt Verantwortung. Für mich heißt Verantwortung, heute aus einer Position der Stärke heraus die notwendigen Schritte einzuleiten und nicht zu warten, bis es morgen zu spät ist. Sonst hätten wir wirklich nichts aus unserer desaströsen Telekommunikationsgeschichte gelernt. Meine Damen und Herren, so etwas darf uns und so etwas wird uns nie wieder passieren. Siemens. Siemens steht so gut da wie noch nie. Das eröffnet Möglichkeiten und diese Möglichkeiten müssen wir nutzen. Und deshalb werden wir alles dafür tun, und ich betone alles dafür tun, den betroffenen Kolleginnen und Kollegen zumutbare Lösungen zu finden. Das gilt ganz besonders auch für Görlitz. Und zwar gemeint, dass ja gemeinhin mit dem Zusatz strukturschwach belegt wird. Aber ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie nach Görlitz, sprechen Sie mit den Menschen, dann sehen Sie, wie ideenreich und loyal dieser Standort ist. Und weil wir das tun, weil wir Perspektiven schaffen, auch für Regionen, die es nicht leicht haben, meine Damen und Herren, übernehmen wir Verantwortung für unser Land. Denn wir kümmern uns lieber um unsere Mitarbeiter, statt um zukunftsfremde Ideologien. Und da oft das Mythos im Raum steht, Siemens verabschiede sich aus Deutschland, möchte ich Ihnen doch ein paar Fakten nennen, die das Gegenteil beweisen. Deutschland profitiert so stark, so überdurchschnittlich vom Erfolg bei Siemens wie kaum ein anderes Land der Welt. Siemens erzielt 13% seines Umsatzes in Deutschland. Im Neugeschäft ohne den Service und die Wartung sind es sogar nur noch 9%. Aber wir beschäftigen 31% unserer Mitarbeiter in Deutschland. Siemens gibt in Deutschland 63% seiner Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und damit auch für Innovation und für Zukunft aus. 38% unserer Aufwendungen für den Vertrieb und für die Verwaltung tätigen wir in Deutschland. Und 34%, mehr als ein Drittel unserer Sachanlageinvestitionen, investieren wir in Deutschland. Im vergangenen Jahr war das eine Summe, die wir in Deutschland investiert haben, von mehr als 9 Milliarden Euro. Und ich denke, es gibt nicht viele Unternehmen in Deutschland, die so viel in Markt und Zukunft und in Innovation in unserem Land investieren. Meine Damen und Herren, Siemens ist in Deutschland geboren, in Europa aufgewachsen und ist heute in der Welt zu Hause. Und diese Welt, sie dreht sich immer schneller. Die Herausforderungen werden größer und mit ihnen die Chancen für diejenigen, die die Zukunft als Chance begreifen. Nehmen Sie die vierte industrielle Revolution, die größte Transformation der Industriegeschichte. Sie hat schon begonnen und bald sind wir mittendrin. Kürzlich hat die Beratungsgesellschaft McKinsey eine Studie, auch im Auftrag der Bundesregierung in München, veröffentlicht, in der sie analysiert, wie sich die Arbeitswelt dort verändern dürfte. Und für Deutschland kommen sie zu folgendem Schluss. Bis 2030, und 2030 ist nicht so weit hin, bis 2030 müssen sich in Deutschland bis zu 3 Millionen Beschäftigte neue Fähigkeiten aneignen und bis zu 9 Millionen Beschäftigte eine andere Stelle suchen. Das betreffe also im Extremfall jeden dritten Beschäftigten in Deutschland. Zur Erinnerung, bei Siemens reden wir im Augenblick darüber, wie wir weniger als 3% unserer Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive bieten können, weil sie in Not geraten sind. Und so fragt man sich, wenn man diese Zahlen hört, muss uns denn jetzt Angst und Bange werden? Droht uns das Ende unseres Wohlstandes? Werden uns andere etwas wegnehmen? Müssen wir uns noch stärker an den Rand des nationalen Gedankenguts drängen lassen, damit wir unser Land schützen vor Eindringlingen, die die Globalisierung nicht als Einbahnstraße, sondern als bilaterale Verantwortung begreifen? Meine Damen und Herren, nein, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil wir stark sind und weil Millionen von neuen Arbeitsplätzen geschaffen werden. Das war immer so. Aber es werden immer andere sein. Und in dieser gewaltigen Strukturveränderung steckt die Herausforderung einer ganzen Gesellschaft. Die Politik muss mehr tun, um in Kindergärten, in Schulen, in Universitäten digitale Kompetenzen zu fördern. Und die Unternehmen. Das schließt uns ein. Ich schließe mich da nicht aus. Und die Unternehmen müssen viel mehr tun, um Mitarbeiter für das digitale Zeitalter fit zu machen. Denn wir alle sollten die vierte industrielle Revolution als Tatsache akzeptieren und sie als Chance begreifen. Denn wer den Wandel nicht annimmt, trägt letztlich die Mitverantwortung dafür, wenn Arbeitsplätze verloren gehen und Innovation und Beschäftigung in andere Wirtschaftsregionen abwandern. Die Vergangenheit zeigt, jede industrielle Revolution hat mehr Arbeitsplätze geschaffen, als sie vernichtet hat. Jede industrielle Revolution hat die Welt zu einer besseren Welt gemacht. Und das ist auch möglich mit der vierten. Wo wir den Buchdruck, den Webstuhl, das Fließband, den Computer ansehen. Alle technischen Neuerungen haben den Wohlstand der Menschen letztlich gemehrt. Und so wird es auch in der vierten industriellen Revolution sein. Die Frage ist eigentlich, wer sie gestaltet und wo das passiert. Meine Damen und Herren, Siemens hat die Zeichen der Zeit erkannt und mit der Vision 2020 bereits gehandelt. Das kann man von anderen Konglomeraten weniger behaupten. Und die Feststellung ist, unter den Konglomeraten sind wir vorn. Und der Trend verstärkt sich. Aber wissen Sie, Feierlaune oder gar Schadenfreude gegenüber anderen ist unangebracht. Denn wir müssen uns fragen, reicht das dann im Wettbewerb gegen die spezialisierten Firmen? Reicht das gegen die großen Plattformanbieter, die immer stärker in unsere Geschäftsfelder vordringen? Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft mehr. Denn die Mittelmäßigkeit ist die Zielscheibe des industriellen Internets. Der Durchschnitt, der Feind des Fortschritts. Wir müssen jetzt heute und hier die Voraussetzungen für das Siemens der nächsten Generation schaffen. Und unter dem Arbeitstitel Vision 2020 entwickeln wir gerade diese Strategie. Eine Strategie, wie Siemens in die nächste Generation geführt werden kann, stärker, effizienter und doch unter einem Dach einer kräftigen, einer weltweit angesehenen Markt, der ein paar dieser Gedanken, die wir schon haben, möchte ich heute mit Ihnen teilen. Das Siemens der nächsten Generation wird so sein, dass es vor allem um drei Aspekte geht. Die starke Marke, das verbindende Element. Als zweites die Fokussierung unserer Geschäfte und drittens natürlich eine vereinfachte Führung dieser Geschäfte, was die Governance und den Support angeht. Die Marke Siemens ist ein Versprechen für Innovation und Qualität. Sie muss relevant wahrnehmbar, relevant erlebbar sein. Jeden Tag aufs Neue. Und die Türen in aller Welt, meine Damen und Herren, werden sich öffnen. Das ist bereits heute der Fall und so wird es auch in Zukunft bleiben. Geschäftsfokus bedeutet, dass wir unsere Geschäfte so organisieren, dass jedes einzelne dieser Geschäfte mit dem Besten der Branche mithalten kann oder gar zum Besten der Branche sich entwickelt und die Richtung vorgibt, was dort passiert. Und das ist wichtig, weil es ein Verstecken in der Mitte nicht mehr geben wird. Das digitale Zeitalter duldet kein Mittelmaß. Es ist binär. Es geht 1-0. Drinnen, draußen. So einfach ist es. Und doch so schwer zu akzeptieren. Drittens werden wir die Unternehmensführung vereinfachen. Verantwortung und Verantwortlichkeit für die jeweiligen Geschäfte müssen klar geregelt sein. Die Konzernverwaltung wird schlank und auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Geschäfte noch stärker ausgerichtet sein. Denn Anlagengeschäft, Produktgeschäft, Service, Software haben nun einmal andere Anforderungen. Nur bei einem Thema wird es weder Veränderungen noch Abstriche geben. Und das ist bei Compliance. Hier gilt weiterhin, jetzt und in Zukunft, Null Toleranz für gesetzwidriges Verhalten. Und das ist auch nicht verhandelbar. Hat mir einen Theo Weigel eingeladen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn er da ist, noch einmal auch herzlich willkommen. Ansonsten aus der Ferne, lieber Herr Weigel, Sie sind unvergessen, auch als einer, der dem Unternehmen in dieser schwierigen Zeit nach vorne geholfen hat. Meine Damen und Herren, heute geht es uns nicht mehr um Schlachtrufe wie Beat GE. Seinerzeit mag das vielleicht richtig gewesen sein, als Mobilisierung. Es gab den einen großen, den man im Übrigen nicht abschreiben sollte. Heute ist die Wettbewerbslandschaft vielfältiger. Heute hat man nur Erfolg, wenn man Teil eines globalen Netzwerks ist. Mit dem Kunden, mit den Gesprächspartnern, mit Universitäten, mit Start-ups und teilweise sogar mit Konkurrenten. Heute sind diejenigen Unternehmen stark. Heute haben diejenigen Unternehmen eine Zukunft, die sich am besten an eine immer stärker sich verändernde Welt anpassen können. Und heute sind die Erwartungen der Gesellschaft an die Unternehmen auch anders. Ein Unternehmen muss der Gesellschaft dienen, sonst hat es keine Existenzberechtigung. Das heißt, Steuern und Abgaben müssen fair bezahlt werden, qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden und Menschen müssen wir aus- und weiterbilden. Das heißt auch, dass wir das Leben von Milliarden von Menschen durch Innovation verbessern. Das heißt auch, dass innovativ, exzellent und verantwortungsvoll auch die Werte der Zukunft bleiben werden. Das heißt aber auch, dass wir nachhaltig und umsichtig wirtschaften, als wäre es unser eigenes Unternehmen. Wir werden auch im rasant schnellen digitalen Zeitalter für den augenblicklichen Gewinn die Zukunft nicht verkaufen. Wegen augenblicklicher Widerstände, aber auch nicht. Wir werden unseren Werten treu bleiben und damit die Chancen ergreifen, die uns die Zukunft bietet. Herzlichen Dank.
Ja, recht herzlichen Dank, Herr Käser. Bevor wir in die Generaldebatte eintreten, lassen Sie mich noch einige organisatorische Hinweise geben. Die Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung mit Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist seit der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie wurde Ihnen mit der Einladung zur Hauptversammlung übermittelt und liegt an den Informationsständen bzw. Prospektständern aus. Dort sowie an den Wortmeldetischen liegt außerdem ein aktualisierter Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat aus, da sich zwischenzeitlich Änderungen im Bestand der eigenen Aktien ergeben haben. Auch die weiteren vorzulegenden Unterlagen liegen heute an den Wortmeldetischen aus und sind an den Informationsständen bzw. den Projektständern im Versammlungsraum erhältlich. Sie wurden Ihnen auf Anfrage zugesandt und sind seit der Einberufung der Hauptversammlung im Internet verfügbar. Ich verweise ausdrücklich auf unseren Geschäftsbericht, in dem Sie in den entsprechenden Kapiteln ausführliche Erläuterungen zu vielen der von Herrn Käser und mir angesprochenen Themen finden. Dieser enthält unter anderem auch den Bericht des Aufsichtsrats, den Corporate Governance und den Vergütungsbericht sowie den erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und § 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stuttgart wurde von der letzten Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählt. Sie hat den Jahres- und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht geprüft und die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bestätigungsvermerke ohne Einschränkung erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzernabschluss in seiner Sitzung am 29. November 2017 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Einen Überblick zur Tagesordnung sowie alle wichtigen Erläuterungen zum Ablauf der Hauptversammlung, zur Erteilung von Vollmachten, zur Wahrnehmung des Rede- und Fragerechtes und zum Abstimmungsverfahren finden Sie in der Informationsbroschüre, die an den Informationsständen ausliegt. Sofern Sie Kontakt mit dem Notar aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an den Wortmeldetisch Nummer 1. Von Ihnen aus gesehen links von der Bühne. Dort finden Sie Herrn Notarassessor Johannes Altenberger, der Herrn Dr. Götte bei der Aufnahme von Protokollerklärungen unterstützt. An den Aktionärsschaltern im Eingangsbereich haben Sie gegen Vorlage Ihrer Eintrittskarten Stimmkartenblöcke erhalten. Sollten Sie noch über weitere Eintrittskarten verfügen, legen Sie diese bitte ebenfalls dort vor, um Stimmkartenblöcke zu erhalten, da nur auf diese Weise registrierte Aktien präsent sind und an den Abstimmungen teilnehmen können. Sollte sich auf einem Ihrer Stimmkartenblöcke noch ein Etikett mit einem Barcode befinden, wenden Sie sich bitte ebenfalls an einen der Aktionärsschalter im Eingangsbereich. Wir beenden jetzt die frei zugängliche Übertragung der Hauptversammlung. Ab jetzt können nur noch Aktionäre, die sich durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und ihrer Zugangsdaten legitimieren, die weitere Hauptversammlung im Internet verfolgen.